Wir hören den Predigttext, aufgeschrieben im 20. Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 24 bis 31. Dort schreibt der Apostel Johannes. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Und dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn Sie in Ihre Kindheit zurückdenken oder in den Urlaub, wenn man Zeit hat, mal in Ruhe einen Film zu schauen oder ein Buch zu lesen, welche Figuren aus den Filmen, aus der Literatur, fasziniert Sie besonders? Wenn Sie überlegen, ja, Sie müssten antworten, das ist diese Figur, über die habe ich gelesen, die habe ich in einem Film gesehen, die finde ich besonders spannend. Welche ist es? Viele werden jetzt sagen, Winnetou, Old Shatterhand, die Helden meiner Kindheit. Ja? Diejenigen, die wirklich gut waren, die alles immer nur richtig gemacht haben. Aber ich denke, gerade wenn man etwas älter ist, noch mehr zum Nachdenken bringen uns die Figuren, die einerseits gute Aspekte verkörpern und andererseits auch böse handeln, die ambivalent sind, die in sich gebrochen sind. Nehmen wir eine der großen Figuren der Weltliteratur, Goethes Faust. Einerseits versucht er krampfhaft nach einem höheren Lebenssinn zu suchen und den zu finden und andererseits verstrickt er sich immer tiefer in Schuld und Egoismus. Auch die Bibel ist voll von Menschen, die eben nicht eindimensional sind, sondern ambivalent, die Gutes tun und Schlechtes. Und das haben wir gesehen in unserer Predigtreihe über die Genesis. Da geht es eigentlich gleich schon los. Einfach mal ein paar Beispiele. Eine Chronik ambivalös quasi. Abraham vertraut Gott einerseits auf vorbildliche Weise und gibt doch gleich zweimal seine Frau an fremde Herrscher ab, um irgendwie zu überleben. Jakob lügt und betrügt, um das Erstgeburtsrecht zu ergattern und klammert sich andererseits vorbildlich an Gott fest, im wahrsten Sinne des Wortes. Mose bringt einen Menschen um und wird dann doch als Freund Gottes und der sanftmütigste Mensch auf Erden beschrieben. Aber am Ende verspielt er seinen Einzug ins gelobte Land durch eine Zornestat. Gideon ist ein Held und Richter Israels. Er handelt mutig, mit großem Gottvertrauen gegen eine große Übermacht. Aber am Ende seines Lebens beginnt er einen falschen Gottesdienst und zieht sich aus seiner Leitungsrolle als Richter für das Volk zurück in seinen privaten Harem. Beim anderen Richter, Simson, ist es wiederum genau umgekehrt. Er lebt während seiner Zeit als Richter absolut unethisch und arrogant und hat am Ende seines Lebens seinen größten Sieg durch Gebet zu Gott. Und auch im Neuen Testament finden wir sehr ambivalente Charaktere. Petrus zum Beispiel, er schwankt zwischen Glaubensmut, Bekenntnissen und feigen Verleumdungen. Pilatus ist ein skrupelloser, brutaler Machtpolitiker. Und doch wird er, als er Jesus sieht, vom Gewissen gepackt und möchte ihn am liebsten freigeben. Und ist am Ende dann doch zu feige dafür. Timotheus bekommt einerseits von Paulus bescheinigt, dass es sonst niemanden gibt, der mit einer so treuen Gesinnung mit ihm dient am Werk des Herrn. Und andererseits muss er ermutigt werden, treu die Gabe zu nutzen, die Gott ihm gegeben hat. Auch der sprichwörtliche ungläubige Thomas, den wir uns heute anschauen werden, ist überhaupt nicht so eindimensional, wie dieser Spitzname, ungläubige Thomas, vermuten lässt. Denn wenn wir ihn genauer anschauen, dann werden wir sehen, Thomas ist auch eine ambivalente, eine differenzierte Persönlichkeit. Er ist eben ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und schon in dem Wort zweifeln steckt die Zahl 2 drin. Ein Hin- und Hergerissensein zwischen 2 Positionen. Und deshalb trifft es der eigentliche Wortsinn, Thomas der Zweifler, sehr gut. Thomas ist ein ambivalenter Typ, ein hin- und hergerissene Figur der Geschichte um Jesus. Das Ermutigende an Thomas ist jedoch, wir können an seinem Beispiel lernen, wie wir von unseren Zweifeln hin zum Glauben an Jesus kommen. Und deshalb, so ist meine Hoffnung, können wir heute eine sehr ermutigende Lektion für unser Leben mitnehmen unter dem Titel Thomas vom Zweifler Glauben lernen. Ich weiß nicht, mit welcher persönlichen Einstellung Sie heute hergekommen sind, wie Sie zu Jesus stehen. Wie es sein mag, in welchen Zweifeln Sie auch drinstecken, ich möchte Sie bitten, auffordern, mit uns diesen Weg zu Thomas zu gehen, die Lupe vors Auge zu halten und ihn in diesem Text bei Johannes ganz genau zu finden. Und dafür darf ich noch einmal beten. Bitte, lieber Herr Jesus, hilf uns doch am Beispiel des Thomas zu erkennen, was es bedeutet, dir zu glauben, dass wir nicht unseren Zweifeln ausgeliefert sind und nicht in ihnen feststecken mögen, sondern bitte hilf doch, dass wir dich heute besser verstehen und gestärkt in die neue Woche gehen dürfen. Amen. Unseren heutigen Text, den wir bereits gehört haben, den finden wir ja im vorletzten Kapitel des Johannesevangeliums, Kapitel 20, die Verse 24 bis 31. Und jetzt kurz zur zeitlichen Einordnung. Wir befinden uns sehr kurz nach der Auferstehung von Jesus. Nach und nach erscheint er in verschiedenen Konstellationen seinen Jüngern und die Nachricht von seiner Auferstehung breitet sich so langsam auf. Die Situation ist aber keinesfalls eine österliche Idylle, ja, so mit Frühlingsgefühlen und Frühlingsbändern und lauen Lüftchen, sondern die Nachfolger Jesu haben es in doppelter Hinsicht schwer. Sie stehen unter Druck. Zum einen haben sie Angst vor der Allianz aus römischen Besatzern und jüdischen politischen und religiösen Führern. Und wie skrupellos und brutal diese Allianz ist, sehen wir daran, was sie mit Jesus gemacht haben, wie sie ihn gekreuzigt haben. Also Druck von außen. Dazu kommt aber auch, dass die Jünger von innen unter Druck stehen. Sie stehen im Fadenkreuz ihrer inneren Zweifel. Obwohl sie Jesus lieben, fiel es ihnen unheimlich schwer, an die Auferstehung zu glauben von den Toten. Man kann die Situation der Jünger also so zusammenfassen. Nicht österliche Idylle, sondern Verfolgung von außen und immer wieder Zweifel und Unverständnis von innen. Nur mal kurz zur Erinnerung. Johannes der Täufer wurde hingerichtet. An verschiedenen Stellen lesen wir, dass die Juden Jesus wegen Gotteslästerung umbringen wollen. Und gleichzeitig haben die Jünger ihn häufig nicht verstanden. Warum redest du in Gleichnissen? Zum Beispiel die Frage. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann müssen wir vielleicht auch sagen, wir neigen ein bisschen unter Umständen dazu, uns über den sprichwörtlich ungläubigen Thomas, der nicht geglaubt hat, zu erheben. Aber Hand aufs Herz. Die Jünger Jesu hatten es wirklich nicht leicht. Sie waren in einer schweren Situation, unter großem Druck. In den 3 anderen Evangelien finden wir wenig Details über Thomas. Dafür bekommen wir bei Johannes ein sehr detailliertes Bild. Johannes beschreibt ihn realistisch mit allen seinen Stärken und Schwächen. Über den Hintergrund von Thomas ist wenig bekannt. Er stammt aus Galiläa, wie die meisten der anderen Jünger, und wurde Didymos, der Zwilling, genannt. Über einen Zwillingsbruder finden wir aber keine genaueren Angaben. Grundsätzlich ist Thomas ein treuer Teil des Jüngerkreises. Er bleibt bei Jesus, als ihn viele der Massen verlassen. Aber Thomas ist nicht Teil des Inner Circle um Jesus, des Leitungskreises der Jünger, also Petrus, Johannes und Jakobus. Und schon weit vor unserer Stelle, also heute in Kapitel 20, wird deutlich, dass Thomas' Charakter von einem gewissen Widerspruch geprägt ist. Es gibt Ausleger, die sagen, dass er vielleicht auch deshalb Zwilling genannt wurde, weil im Zwilling auch dieses 2 drinsteckt. Also es geht nicht um Schizophrenie, aber irgendwie um ein Hin- und Hergerissensein. Vielleicht hat er also keinen Zwillingsbruder, sondern war typisch zweiflerisch. Und Thomas möchte möchte einerseits schon treu sein und er möchte nachfolgen und andererseits wird er immer wieder von Zweifeln geschüttelt. Das sehen wir, wie gesagt, schon viele Kapitel vor unserem Text in Kapitel 10, Johannes 10. Hier wird Folgendes beschrieben. Hier wird beschrieben, wie der Herr Jesus wegen seiner klaren Aussagen, dass er der Messias ist, vom religiösen Establishment im Tempel in Jerusalem gehasst wird. Sie wollen ihn steinigen. Aber Jesus entweicht mal wieder auf wunderbare Weise und entzieht sich der Verfolgung jenseits des Jordans in die Wüstenregion, in denen Johannes der Täufer schon predigte. Und da scheint die Gefahr erstmal gebannt zu sein. Aber dann in Kapitel 11 kommt die Nachricht, dass ein guter Freund von Jesus, Lazarus, wir kennen ihn, im Sterben ist. Und er stirbt auch schließlich. Und was macht der Herr Jesus? Er kündigt an, dass er jetzt hingehen wird, um Lazarus aufzuwecken. Und damit, neudeutsch würde man sagen, triggert er Thomas in seiner Zweifelei und in seinen Ängsten. Denn brisant, Lazarus lebte in Bethanien und Bethanien ist quasi in Sichtweise zum Tempel. Das heißt, Jesus und seine Jünger waren gerade der Verfolgung entronnen und jetzt sollen sie wieder zurückgehen? Aber Jesus ist überzeugt. Johannes 11, Vers 15, in dem Vers gibt der Herr das Signal zum Aufbruch. Doch, lasst uns gehen, sagt er. Und wie reagiert Thomas? Vers 16, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Klassischer Pessimist. Aber ein realistischer Pessimist, würde er sagen. Er vertraut Christus nicht, er kann es einfach nicht. Aber der Fakt, dass er mit Jesus hingehen will nach Bethanien, gerade wo er ein so pessimistisches Bild von der Mission hat, nämlich das wird unser sicherer Tod sein, der Fakt, dass er trotz seines Pessimismus mit Jesus mitgeht, zeigt umso mehr, welche Liebe er eigentlich zu Jesus hat, dass er treu sein möchte. Und somit können wir sehen, diese Zweifel, diese zwei Facetten. Thomas möchte treu sein und Jesus nachfolgen. Und andererseits steht er sich mit seinen Zweifeln, seinen Ängsten und Pessimismus immer wieder selbst im Weg. Und das könnte doch auch einigen von uns bekannt vorkommen. Einerseits wollen wir Gott vertrauen, wir wollen für ihn leben, aber andererseits verheddern wir uns doch immer wieder neu in unseren Zweifeln. Umso näher sind wir heute Thomas. Und wie schwer sich Thomas tut zu glauben, ja wie lähmend, seine Zweifel sind für seine Beziehung zu Jesus, das sehen wir am stärksten in unserem heutigen Predigttext, Kapitel 20. Ganz schnell nochmal zur direkten Vorgeschichte. In Johannes 19 wird geschildert, wie Jesus am Karfreitag gefoltert und gekreuzigt wird und dann begraben wird. In Kapitel 20, Verse 1 bis 18, lesen wir von Jesu Auferstehung am Ostermorgen, also dem ursprünglichen Ostersonntag. Und ebenfalls noch an diesem Ostersonntag erscheint der Herr Jesus seinen Jüngern. Diese Begebenheit lesen wir dann in Johannes 20, 19 bis 20. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Welch eine Ermutigung muss das für die Jünger gewesen sein. Mitten in all der Unsicherheit, mitten in all der Angst. Auf einmal tritt Jesus in ihre Mitte, durch geschlossene Türen. Und die Jünger sehen seinen Auferstehungsleib. Sie sehen die Zeichen der Tortur an seinen Händen, an der Seite. Und sie wissen, es ist wirklich der auferstandene Herr. Vers 20 bringt die Reaktion der Jünger wunderschön auf den Punkt. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Sie sind also neu ermutigt und voller Freude. Bis auf einen, der war nicht dabei. Sie dürfen raten, wer es war. Unser Thomas. Was machen seine Mitjünger also jetzt? Wie es gute Freunde und Kollegen machen? Sie berichten ihm schnell von ihrer mutmachenden Begegnung mit Jesus. Und damit steigen wir ein in unseren Predigtext. Johannes 20, 24 bis 25. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich niemals glauben. Und wir können uns die Situation bildlich vorstellen. Ja, die Jünger waren wahrscheinlich noch ganz erfüllt, Begeisterung. Thomas, Thomas, du wirst es nicht glauben, wir haben Jesus gesehen, wir haben ihn gesehen. Und Thomas kann diese Freude einfach nicht teilen, er kann sie nicht glauben. Warum war er eigentlich nicht bei den anderen Jüngern gewesen? Die Antwort lautet, wir wissen es nicht. Wir erfahren keinen direkten Grund. John MacArthur vermutet, dass Thomas wegen einer gewissen pessimistischen Grundanlage, die wir ja bei ihm sehen, wohl eher dazu neigte, sich halb depressiv zurückzuziehen. Vielleicht grübelte und trauerte er lieber vor sich selber hin, dass er sagte, es ist sowieso alles aus, was soll ich noch mit den anderen zusammensitzen? Auf jeden Fall ist klar, er ist nicht gerade in einer, nennen wir es mal, glaubensfrohen Grundstimmung. Ja? Das wird aus seiner Antwort deutlich, Vers 25. Wie gesagt, die jubelnde Information der Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Und er sagt, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich niemals glauben. Thomas fordert also die Nagelprobe. Daher kommt das Wort, die Nagelprobe. Und die spezifische Form, die Thomas hier nutzt, wenn ich das nicht sehe, meine Finger hineinlege und so weiter und so fort, so werde ich nicht glauben. Wenn nicht, so werde ich nicht, ist ein auffälliger Satz im Griechischen. Es ist ein Bedingungssatz im Aorist Konjunktiv und der fällt auf. Das ist eine sehr spezifische Konstruktion. Und diese Konstruktion macht deutlich, dass Thomas diese Botschaft einfach nicht glauben kann und dass er auch auf eine sehr schroffe, ja schon fast ablehnende Art und Weise das von sich weist. Nach dem Motto, auf keinen Fall kann ich eurer Erzählung einfach so glauben. Und dann stellt er nicht eine Bedingung auf, sondern drei. Wenn ich nicht die Nägelmale in den Händen sehe, wenn ich nicht meine Finger in das Mal der Hände legen kann, wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege. Thomas reicht es also nicht aus, vom auferstandenen Christus zu hören. Es reicht ihm auch nicht aus, vom auferstandenen Christus zu hören und ihn zu sehen. Er muss ihn hören, sehen und sogar anfassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein gewisser Schocker für die anderen Jünger gewesen sein muss. Sie waren so dankbar. Sie freuten sich so. Dachten, oh schön, jetzt holen wir den Thomas auch wieder mit an Bord. Und Thomas bleibt einfach stur. Thomas klingt damit nicht nur kritisch, er klingt damit auch mutlos und er klingt wie viele unserer Zeitgenossen. Nur weil in der Bibel ein paar Leute das schreiben, dass Jesus auferstanden ist, soll ich das glauben? Deshalb ist er der Sohn Gottes? Auferstanden von den Toten? Auf keinen Fall, das ist mir zu wenig, das reicht mir nicht aus. Das ist ja eine schöne Geschichte, aber woher weiß ich das? War nicht dabei. Wie häufig habe ich das schon gehört und Sie bestimmt auch in Gesprächen mit Zeitgenossen. Ja, damals, wenn ich Jesus gesehen hätte und anfassen könnte, das ist eine andere Sache. Wenn ich die Auferstehung und die Wunder selber live mitbekommen hätte, wenn ich mal sehe, wie so ein Toter auferweckt wird, dann könnte ich vielleicht glauben. Aber so? Thomas ist also quasi ein moderner Zeitgenosse. Und es gibt noch eine andere Parallele zu unseren Zeitgenossen. Es ist nämlich so, dass der Zweifel an Christus und seiner Auferstehung eben nicht Zufriedenheit oder Gelassenheit wirkt, sondern er stürzt Thomas in noch mehr Unsicherheit und Pessimismus, als er ohnehin schon verspürte. Die anderen Jünger Jesu sind voller Freude und Auferstehungshoffnung und Thomas verharrt in seinem Zweifel und kann die Auferstehungsfreude nicht teilen. Und daran sehen wir eben, wie nah Thomas dran ist an den meisten unserer heutigen Zeitgenossen. Auch sie zweifeln an der Auferstehung, sie zweifeln an Christus und auch ihnen fehlt eine Orientierung, eine Freude, die über den Tod hinaus tragen kann. Man muss fairerweise aber eine weitere Sache bei Thomas mit aufnehmen. Thomas steht mit seinen Zweifeln nicht allein in den Auferstehungsberichten. Die Emmaus-Jünger, Petrus am Grab, Maria, nun Thomas, alle tun sich wirklich schwer mit der Auferstehung und beweisen damit Folgendes. Die Jünger damals waren nicht einfach irgendwelche primitiven Hinterwäldler, die halt so in ihrer prähistorisch, mystisch, mythisch, wie auch immer aufgeladenen Welt lebten und da gab es Geister, Kobolde und da starben Leute, standen direkt eben wieder auf. Dass die Menschen damals, die waren so ein bisschen anders drauf, die haben eben schnell mal geglaubt, dass jemand aufersteht. So ist ja häufig das Bild, das unsere Zeitgenossen von den Menschen damals haben. Aber wenn wir hier in den Text reinschauen, dann sehen wir, Thomas ist genau wie wir heute. Es ist einfach unvorstellbar, dass ein Toter auf einmal lebt. Und weil Thomas so nah an uns dran ist, ist es umso ermutigender, dass wir sehen dürfen bei ihm, dass er wirklich vom Zweifel zum Glauben durchdringt. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat schon mal gezweifelt. Wir alle kennen das. Stimmt das wirklich so mit der Auferstehung? Ist ja ein schöner Gedanke, aber ist das wirklich so passiert? Ist der Glaube an Jesus unter all den religiösen Angeboten wirklich der einzige Glaube, der richtig ist? Wir alle kennen diese Gedanken. Und Vielleicht hören Sie das jetzt gerade und sagen, also ich kenne diese Zweifel nicht nur, das ist eigentlich meine Lebenshaltung. Ja? Ich kann einfach nicht an die Auferstehung von Jesus glauben. Und wie gesagt, ich möchte Sie einladen, mit Thomas diesen Weg zu gehen und ihm zu folgen vom Zweifel zum Glauben. Und an dieser Stelle darf ich Ihnen auch schon mal eine Buchempfehlung mitgeben, nämlich das Buch von Josh McDowell, Die Tatsache der Auferstehung, ist gerade aktuell in unserer Bücherstube vergriffen, können Sie aber auch im Internet bestellen. Da beschreibt Josh McDowell als Wissenschaftler seinen ganz persönlichen Weg, wie er von Zweifeln weg zum Glauben kam, gerade durch die vielen guten Fakten, die für die Auferstehung sprechen, dass es wirklich historisch zuverlässig ist. Also ein wärmstens zu empfehlendes Buch, Wer am Zweifeln ist. Und das Schöne ist, bei Thomas, ihm ist es gar nicht mal so unähnlich ergangen wie McDowell. Er bleibt nicht bei seinen Zweifeln aus dem ersten Punkt stehen. Thomas beginnt mit Zweifeln an Christus. Deshalb lautete der erste Punkt, ja, Thomas zweifelt. Aber er kommt zum Glauben. Und deshalb lautet der zweite Punkt, Thomas glaubt. Wie kommt es nun zu dieser Wandlung? Lassen wir uns weitergehen in die Verse 26 bis 29. Neue Szene. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Wie gesagt, Vers 26, eine neue Szene. Nach 8 Tagen bedeutet quasi genau einen Sonntag weiter, also eine Woche später. Mit diesem Ausdruck 8 Tage sollen besonders die Sonntage betont werden. Warum? Sonntag ist der Tag der Auferstehung. Ja, deshalb wird klargemacht, einen Sonntag später. Und Ihnen allen als aufmerksame Predigthörer ist jetzt bestimmt aufgefallen, die Wahl des Predigttextes für den heutigen Sonntag ist kein Zufall, weil wir sind auch quasi in dieser Zeitrechnung 8 Tage nach Ostern. Und in Vers 26, das überliest man schnell, gibt es eine sehr positive Entwicklung im Vergleich zur vorherigen Situation. Denn Thomas ist wieder dabei im Kreis der Jünger. Er scheint sich also wieder ein bisschen angenähert zu haben. Und hieraus können wir einen sehr praktischen Hinweis für Zweifler ableiten. Ja, wenn du gerade zweifelst, wenn sie gerade am Zweifeln sind, dann ziehen sie sich nicht zurück aus der Gemeinschaft mit anderen Christen, sondern suchen sie gerade die Gemeinschaft der Jünger. Es ist aber nicht nur ein gutes Zeichen für Thomas, ein positives Zeichen für Thomas, dass er wieder mit dabei ist, sondern es ist auch ein gutes Zeichen für die anderen Jünger. Gerhard Meyer betont in seinem Kommentar zum Johannesevangelium, dass die anderen Jünger Christi Thomas trotz seines Unglaubens weiter mittragen. Er darf weiter in ihrer Gemeinschaft sein. Sie wollen ihm helfen. Und so feiern sie mit ihm eine Woche später wieder den Auferstehungstag. Und räumlich gesehen ist die Situation sehr ähnlich wie die vor einer Woche. Sie sind wieder beisammen, sie sind wieder drinnen. Und hier sind sich die Ausleger nun nicht ganz einig, wo dieses drinnen jetzt ist. Ist es der gleiche Raum in Jerusalem wie beim ersten Mal oder sind die Jünger inzwischen schon nach Galiläa gegangen? Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das ist aber nicht so entscheidend. Entscheidend ist nicht genau, wo der Ort liegt, sondern entscheidend ist Folgendes. Obwohl die Türe wieder verschlossen ist, kommt Christus direkt in die Mitte der Jünger. Und er steht dort mitten unter ihnen und grüßt sie wieder mit seinem programmatischen Gruß. Friede sei mit euch. Und es ist nicht einfach nur so eine Grußformel, sondern er beschreibt damit seine Mission. Jesus bringt wirklich den wahren Frieden, die wahre Freude unter die Jünger, in den Kreis der Jünger hinein. Und Johannes macht diese freudige Dynamik der Situation dadurch deutlich, dass er an diesem Punkt ins Präsens wechselt. Ja, Jesus steht auf einmal im Präsens plötzlich im Raum. Und jetzt versetzen wir uns mal in die Lage von Thomas hinein, der ja immer noch am Zweifeln und eigentlich nicht glauben ist. Was muss es für ihn für eine Situation gewesen sein? Zack, auf einmal steht Jesus vor ihm. Aber mehr noch, Jesus steht nicht auf einmal nur da, er spricht ihn auch direkt an. Vers 27, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also Jesus steht nicht nur vor ihm, sondern er spricht ihn direkt an, wenn das mal kein Zeichen von Lebendigkeit ist. Aber mehr noch, Jesus zeigt gegenüber Thomas nicht nur seine Lebendigkeit, sondern er zeigt seine Allmacht, seine Macht als Sohn Gottes. Inwiefern zeigt er sie? Erstens, er erscheint auf wundersame Weise mitten im Raum. Er beweist also seine Macht über Zeit und Raum. Zweitens, er weiß, ohne direkt mit Thomas gesprochen zu haben, genau über Thomas' Zweifel, Grübeleien und Aussagen Bescheid. Er benutzt sogar die gleichen Formulierungen wie Thomas. Damit beweist er zweitens seine Allwissenheit. Und drittens zeigt er Thomas die Zeichen seines Auferstehungsleibes. Und damit beweist Christus, er ist stärker als der Tod, weil er auferstanden ist von den Toten. Und das alles allein muss Thomas schon tief berührt haben. Aber mehr noch, Jesus erweist Thomas nicht nur seine Lebendigkeit und seine Allmacht, sondern er beweist ihm auch seine Liebe. Denn anstatt Thomas zu tadeln für seinen Unglauben, lässt Christus sich dazu herab und präsentiert Thomas genau diese Zeichen, die dieser vorher so dreist gefordert hat. Ja, man könnte ja auch sagen, Christus als der Sohn Gottes könnte sagen, also hör mal, Thomas, die anderen haben es auch geglaubt, als ich ihnen gleich erschienen bin, die haben es dir gesagt, das sollte doch reichen für dich. Aber anstatt Thomas vorzuführen, anstatt ihn zu bestrafen, fordert Christus ihn liebevoll auf zu glauben und gibt ihm genau die Zeichen, die Thomas nicht liebevoll erwünscht hatte, sondern wirklich eigentlich eher dreist eingefordert hat. Und hier sehen wir einen ganz wichtigen Charakterzug von Jesus, auch im ganzen Auferstehungsgeschehen. Immer wieder, wenn er mit den Jüngern interagiert, die das eigentlich gar nicht glauben können, dass er auferstanden ist, zeigt er ihnen nicht kalt die Beweise seiner Allmacht, seiner Lebendigkeit, sondern erklärt es liebevoll. Wir denken daran, wie er Maria anspricht. Und so ist unser Herr Jesus. Er geht ein auf unsere Schwachheiten und Zweifel. Er hat Geduld damit. Und wie wenig Geduld haben wir doch häufig miteinander. Und wie anders ist Jesus im liebevollen, geduldigen Eingehen auf seine Jünger. Ein anderes Beispiel dafür ist auch Jesu Umgang mit Petrus. Und jetzt stellt sich für Thomas die große Frage. Wie reagiert Thomas auf diesen Beweis von Jesu Lebendigkeit, von Jesu Allmacht, von Jesu Liebe? Mit einem sehr persönlichen Bekenntnis, Vers 28. Und Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Die Formulierung Herr und Gott, die Thomas hier verwendet, ist ein kurzer, knapper Satz. Aber in diesem kurzen, knappen Satz steckt sehr viel theologische Substanz. Denn die Formulierung Herr und Gott ist ein Titel, mit dem die Juden im Alten Testament Gott ihre Ehrfurcht ausgedrückt haben. Wir finden ein sehr prägnantes Beispiel dafür in 1. Könige 18, 38 bis 39. Hier erweist sich Gott, ganz bekannte Geschichte, mächtig über die Baalspriester. Er lässt seinen Propheten Elia im Showdown auf dem Berg Karmel über die Götzendiener triumphieren. Er nimmt das Opfer von Elia an. Und darauf reagiert das Volk so. Als das ganze Volk dies sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und Thomas kannte diese Stelle sicherlich, er kannte das Alte Testament. Aber in diesem Moment wird ihm nochmal besonders deutlich, Christus ist der verheißene Messias, er ist wirklich Gott. Und deshalb nutzt er diesen sehr respektvollen, klassischen Titel aus dem Alten Testament und er macht damit deutlich, du, Jesus Christus, bist wirklich der Gott, von dem das Alte Testament spricht. Und Johannes 20, Vers 28 ist somit eine ganz klare Stelle, die belegt, dass die Bibel die Gottheit Jesu lehrt. Thomas formuliert dieses große Bekenntnis aber nicht nur theologisch, sondern auch ganz persönlich. Er sagt nicht einfach, du bist Herr und Gott. Er sagt auch nicht, mein Herr und Gott, sondern er sagt, mein Herr und mein Gott, also zweimal mein. Und damit betont er, wie persönlich, wie eng er sich an Jesus hängen möchte und wie tief ihn diese neue Erkenntnis berührt. In unserem zweiten Punkt, also Thomas glaubt, sehen wir, wie er vom Zweifeln zum Glauben kommt. Wodurch kommt er dahin? Indem er überwältigt wird von den Beweisen für die Lebendigkeit Jesu, von dem Beweis für Jesu Allmacht und von dem Beweis von Jesu Liebe. Und all das kommt zusammen in diesem einen mächtigen Moment, in dem Christus Thomas begegnet und ihm zum Glauben auffordert. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Zwischen Vers 27 und 28. Der Text schweigt darüber, ob Thomas nun wirklich die Nägelmale und das Wundmal in der Seite Jesu angefasst hat oder nicht. Es ist aber auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, durch sein Bekenntnis drückt Thomas aus, er hat sich überzeugen lassen von Jesu Allmacht und Jesu Liebe. Und was bedeutet das jetzt für uns? Was können wir daraus mitnehmen? Kritische Zeitgenossen würden jetzt mit ihrem klassischen Argument kommen und sagen, ja, ja, das ist schon eine schöne Geschichte, aber Thomas hat es ja auch leicht zu glauben. Ja, für ihn war es doch ein leichter Weg. Er formuliert im stillen Kämmerlein seine Bedingung und eine Woche später erscheint Jesus ihm auf wunderhafte Art und Weise. Also, wenn das bei mir so laufen würde mit Jesus, dann könnte ich auch glauben. Dann wäre das ja nicht so schwierig. Und hier sehen wir, genau diesem Punkt, sehen wir die Genialität unseres Herrn Jesus. Es ist, als ob er diesen Einwand gehört hat, ja, dass er ihn quasi vorausgesehen hat. Schauen Sie mit mir in Vers 28. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und damit bringt uns der Text selbst zu der Frage, was können wir jetzt aus der Erfahrung von Thomas lernen? Wie können wir heute damit umgehen? Weil wir ja keine Chance mehr haben, Jesus direkt leiblich zu sehen. Und damit sind wir bei unserem dritten und letzten Punkt angelangt. Also die Predigt, nochmal, trägt ja die Überschrift Thomas vom Zweifler Glauben lernen. Wir haben erstens gesehen, Thomas zweifelt. Wir haben zweitens gesehen, Thomas glaubt. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, wir lernen. Es geht direkt um uns. Nochmal, Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen, also wie wir jetzt, und doch glauben. Das heißt, in dieser Situation mit Thomas hat Jesus schon quasi tausende Jahre vorausgedacht und wusste, dass die nachfolgenden Generationen nicht mehr die Chance hätten, ihn so direkt zu sehen, leiblich. Und darauf geht er ein. Der Herr Jesus macht in Vers 29 Thomas keinen Vorwurf. Er bestreitet nicht die Echtheit von Thomas' Glauben. Ja? Aber er sagt, dass es noch eine bessere Form des Vertrauens, eine stärkere Form des Glaubens an ihn gibt, als der Glaube des Thomas, der selber sehen und fühlen will. Und was ist jetzt diese noch bessere Form des Glaubens? Was ist diese bessere Form des Glaubens, die glauben kann, ohne dass wir heute Jesus direkt fühlen, ertasten, mit unseren Händen anfassen können? Diesen Glauben bezeichnet Jesus auch in Vers 29 mit einem Wort, das ein Signalwort ist im ganzen Neuen Testament. Glückselig. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das griechische Wort, was dort steht, ist Makarios, glückselig. Und dieses Wort klingt uns irgendwie bekannt. Wir kennen es aus der Bergpredigt Jesu, die Seligpreisung. Hier steht im Griechischen immer wieder Makarios. Also, Makarioi sind die geistlich Armen, Makarioi sind die Trauernden, Makarioi sind die Sanftmütigen. Und im Kontext dieser Seligpreisung in der Bergpredigt Matthäus 5 wird deutlich, was dieses Makarios glückselig meint. Es ist nicht einfach nur happy, emotional irgendwie gut drauf damit gemeint, sondern glückselig bedeutet angenehm vor Gott, glücklich, weil sie Kinder Gottes sind, glücklich, weil ihr Vater im Himmel sie liebt, glücklich, weil sie Frieden mit Gott haben, glücklich, weil sie einen Lohn im Himmel haben. Deshalb sind sie glückselig, deshalb sind sie zu beglückwünschen. Und mit seiner Formulierung, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben, öffnet Jesus erst die Tür für uns heute, dass wir an ihn glauben können. Kurzes Gedankenexperiment. Wie schlimm wäre es, wenn man nur an Jesus glauben könnte, wenn man diesen Thomas-Glauben hätte, also wenn man ihn körperlich, physisch anfassen und sehen könnte? Wir hätten alle keine Chance zu glauben. Umso mehr stellt sich aber jetzt die Frage, was ist die Basis für diesen Makarios-Glauben, für diesen noch besseren Glauben? Worauf fußt er? Woran kann er sich hängen? Und die Antwort dazu finden wir in den letzten beiden Versen unseres Textes. Johannes 20, 30, Vers 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes baut hier jetzt quasi genial den Spannungsbogen, das große Finale des Kapitel 20 auf. Wie ist dieser Spannungsbogen nochmal aufgespannt? Also erstens, wir haben ja gesehen, wir können mitfühlen mit Thomas und seinen Zweifeln. Wir können das gut nachvollziehen. Zweitens, wir dürfen aber mit ihm überrascht werden von der Allmacht und der Liebe Jesu. Und dann kommen wir schließlich drittens zu der Frage, wie können wir jetzt aber heute an Jesus glauben, wo wir ihn ja nicht mehr leiblich ertasten können, wie Thomas es damals kam. Und genau auf diese große Frage antwortet Johannes jetzt am großen Finale des Kapitel 20. Er beschreibt jetzt genau, welche Basis es für diesen besseren, für diesen Makarios, für diesen glückseligen Glauben gibt. Vers 30. Schauen wir erstmal rein. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Johannes macht deutlich, dieser Makarios-Glaube ist nicht ein blinder Glaube, ein Glaube, der irgendwie den Sprung ins Nichts wagt, der sich dabei gut fühlt, sondern es ist ein Glaube, der auch auf Zeichen aufbaut, und zwar auf den Zeichen von Jesu Gottheit. Und Johannes sagt, rightly so. Johannes, hier schreibt er es in Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Er sagt, zu Recht werden auch die späteren Generationen an die Zeichen Jesu glauben. Es sind sogar so viele, dass sie gar nicht alle in dieses Buch der Bibel, in dieses Evangelium gepasst haben. Aber es gibt diese Zeichen. Der Unterschied ist der Zugang zu diesen Zeichen. Die Zeichen sind nicht mehr von den Jüngern durch ihre direkten Augen wahrzunehmen, sondern durch ihre Augen, die in die Bibel schauen. Ja? Die Zeichen werden vermittelt durch ein Buch, sie werden weitergegeben. Aber was Johannes auch sagt ist, wieder Vers 30, es sind so viele, die in diesem Buch nicht geschrieben sind, aber, Vers 31, diese, die in diesem Buch geschrieben sind, reichen aus, damit ihr glaubt. Ja, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, Johannes betont, der Glaube an Christus, der Auferstehungsglaube, der Makarios-Glaube ist ein faktengebundener Glaube. Und was ist der Kern dieses Glaubens? Der Kern dieses Glaubens ist, dass Jesus durch die Wunder, die er getan hat, und diese Wunder finden wir eben in der Bibel, im Wort Gottes, dass Jesus dadurch bewiesen hat, dass er nicht nur irgendwie ein edler, besonderer Mensch ist, sondern dass er wirklich Christus ist, der Sohn Gottes. Das steht hier drin. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und für Christus kann man auch einsetzen das hebräische Wort Messias. Wer war der Messias? Der Messias ist der im ganzen Alten Testament angekündigte Erlöser. Auf ihn warteten die Juden seit Jahrhunderten. Und der Messias konnte erkannt werden, das wussten alle Juden, an den Verheißungen, die er erfüllte und an den Wundern, die er tat. Und nur Jesus machte das. Nur Jesus erfüllte die Verheißungen. Er wurde geboren in Bethlehem. Er wuchs auf in Nazareth. Er floh nach Ägypten und so weiter. Er tat auch die Wunder des Messias. Er machte Blinde sehend, Lahme gehend und am deutlichsten er starb und wurde am dritten Tag auferweckt von den Toten. All das finden wir im Johannesevangelium und im ganzen Neuen Testament beschrieben. Und all diese Zeichen machen deutlich, Jesus ist wirklich der verheißene Sohn Gottes. Er ist der Messias. Und als der Messias möchte er uns noch heute begegnen. Er möchte in unser Leben treten, wie er es damals bei den Jüngern tat, wie damals bei Thomas. Aber er erscheint uns nicht in einer menschlich-gestaltlichen Form, sondern er scheint uns durch sein Wort. Und jetzt gerade hier spricht er zu uns durch sein Wort. Und er fordert uns auf, wie er es damals auch bei Thomas getan hat. Sei du nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Und damit wird der Vers aus Johannes 20, 31 für jeden, der glaubt, zu einer persönlichen Verheißung. Du kannst Makarios werden, du kannst glückselig werden, auch wenn du Jesus leiblich nicht anfassen kannst. Ich darf nochmal lesen. Diese Zeichen von Jesus aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben an ihn Leben habt in seinem Namen. Das heißt, wenn du die Bibel ehrlich studierst, wenn du wirklich nach Jesus forschst, nach ihm fragst, dann wirst du ihn durch sein Wort finden. Du wirst sehen, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias. Und dann wirst du durch diesen Glauben nicht einfach nur irgendwie dein historisches Wissen aufpoliert haben, sondern du wirst Leben haben. Und das meint ewiges Leben. Und genauso haben wir es in unserem Lesungstext ja gehört. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, 10, Vers 13 haben wir gelesen, daraus die Verse 11 bis 12. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Jetzt müssen wir noch eine Frage klären. Warum bekommen wir jetzt nur durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben, ewigen Frieden mit Gott? Warum nur durch den Glauben an den Messias? Die Antwort ist, weil nur er, der Messias, das wegräumt, was uns von dem ewigen Leben bei Gott trennt. Und das ist unsere Schuld. Denn nur der perfekte Sohn Gottes, der perfekt und sündlos auf dieser Erde gewandelt ist. Nur er kann das leisten, was schon im Alten Testament in Jesaja 53, 4 bis 6 über den Messias vorhergesagt wird. Fürwahr, er, also der Messias, hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und genau das Gleiche will auch Johannes in unserem Text ausdrücken. Jeder, der daran glaubt, dass Jesus wirklich dieser Messias ist, aus Jesaja 53, jeder, der zugibt, Jesus starb am Kreuz für meine Schuld. Ich habe ihn dahin gebracht. Eigentlich hätte ich diese Strafe und die Hölle, die ewige Trennung von Gott verdient. Aber Jesus hat meine Strafe übernommen. Wenn wir so persönlich an Jesus glauben, so persönlich zu ihm kommen, dann können wir bekennen, mein Herr und mein Gott. Und das Schöne ist, dass jeder, der das glaubt, dann seinen Namen direkt in Jesaja 53, 5 bis 6 eintragen kann. So dass es wirklich heißt, doch Jesus Christus wurde auch um der Übertretung von mir willen durchbohrt. Er wurde wegen der Missetat von Lukas Nestwohl zerschlagen. Die Strafe von Lukas Nestwohl lag auf ihn, damit ich Frieden hätte. Durch seine Wunden ist Lukas Nestwohl geheilt worden. Lukas Nestwohl ging in die Irre wie ein Schaf. Aber Lukas Nestwohl wandte sich auf seinen Weg. Der Herr warf die Schuld von Lukas Nestwohl auf ihn. Also, hier dürfen wir sehen, warum der Messias, warum Christus der Einzige ist, der uns ewiges Leben geben kann. Durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, konfrontiert Jesus jeden Menschen mit dieser doppelten Frage. Erstens, glaubst du wirklich daran, dass Jesus stärker ist als der Tod und damit seine Gottheit bewiesen hat? Glaubst du wirklich, dass diese Zeichen, die wir bei Johannes lesen können, wirklich passiert sind? Das ist die eine Frage, mit der Jesus uns konfrontiert. Und die andere Frage ist, gibst du zu, dass du ohne den Glauben an diesen Jesus als persönlichen Messias verloren bist vor Gott, dass du ihn brauchst, um dem Zorn Gottes und der Hölle zu entrinnen? Wenn du diese beiden Fragen mit Ja beantworten kannst, dann stimmst du in das Bekenntnis von Thomas mit ein und kannst sagen, mein Herr und mein Gott. Und dann hast du Frieden mit Gott und ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus, wie wir es hier in Johannes 20, Vers 31 lesen. Und auf dieses große Finale, auf diese Aufforderung, diese Einladung Jesu an jeden einzelnen Sünder, darauf zielt der ganze Text, ja das ganze Johannesevangelium, dass wir glauben, dass Christus der Sohn Gottes ist und dass wir dadurch Vergebung unserer Sünden und ewiges Leben haben in seinem Namen. Und damit können wir ein Fazit versuchen. Unser Predigttitel lautete ja, wie gesagt, Thomas vom Zweifler glauben lernen. Und wir haben jetzt einen spannenden Weg mit Thomas hinter uns. In Punkt 1 sahen wir, Thomas zweifelt. Aufgrund seiner pessimistischen Natur und der harten Realität konnte Thomas zuerst nicht an Jesu Auferstehung glauben und das machte ihn traurig und mutlos und einsam. In Punkt 2 sahen wir dann aber auch, Thomas glaubt. Wie durfte er zu diesem Glauben durchbrechen? Warum? Weil Jesus ihm mit seiner Allmacht erschien und ihn liebevoll aufforderte, an ihn zu glauben. Deshalb durfte Thomas glauben. Aber dieser Glaube, zu dem Thomas sich dann durchringen durfte durch Jesu Gnade, der hing noch sehr stark an dem, was Thomas selber sah und fühlte. Und Jesus macht dann direkt deutlich, noch besser als dieser Augenglaube, als dieser Fühlglaube, ist ein Makarios-Glaube, ein echter seligmachender Glaube, ein Glaube, der Jesus nicht mehr direkt physisch anfassen muss. Und dann konnten wir in Punkt 3 daraus lernen, wie dieser Makarios-Glaube aufgehängt ist, worauf er fußt, wie wir ihn bekommen können. Nämlich indem wir den überzeugenden Wundern und Fakten aus den biblischen Berichten über Jesus vertrauen und indem wir zugeben, ich glaube nicht nur, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ich gebe auch zu, ich habe ihn mit an dieses Kreuz gebracht, er hat dort für meine Schuld bezahlt, er ist der Messias, den ich persönlich glaube und brauche. Er übernimmt meine Schuld und macht den Weg zu Gott frei. Und wer das glaubt, dem gilt die Verheißung des Johannesevangeliums, ja, des ganzen Neuen Testaments, noch heute. Wer nach Christus sucht, wird fündig werden. Jeder, der in der Bibel ernsthaft sucht, wird nicht nur die Fakten über Jesu Auferstehung verstehen. Er wird auch erkennen, Jesus starb am Kreuz für meine Schuld. Und wenn ich an ihn glaube, dann wird er mein Herr und mein Gott. Er wird mein Retter. Er rettet mich. Und jemand, der dies hautnah erleben durfte, ist Carsten Bürgener. Er wurde selbst Pfarrer und schrieb ein hilfreiches Buch über die Zuverlässigkeit der Auferstehungsberichte. Und in diesem Buch beschreibt er am Ende dann gerade auch, wie unser Predigttext für ihn eine riesige Hilfe in schlimmsten Zweifeln war. Und er macht deutlich, dass es beim Studium der Bibel nicht um Kopfwissen geht, sondern um Herzenswissen. Und das darf ich einmal vorlesen. Hier schreibt Bürgener: Ich möchte dieses Kapitel mit einem persönlichen Bekenntnis abschließen, von dem ich sehr wohl weiß, dass es in gewisser Weise nicht in den Rahmen einer möglichst sachlichen Untersuchung der biblischen Auferstehungsberichte gehört. Ich weiß aber auch, dass eine rein sachliche Untersuchung dem heiligen Wort Gottes nicht ganz angemessen ist. Ich bitte daher, den Leser dieses Bekenntnis verständnisvoll aufzunehmen. In meiner Jugendzeit wurde ich nicht nur von vielen Glaubenszweifeln geplagt, ich hatte auch starke Anfälle von Todesangst. In meinem ganzen Leben habe ich nie so etwas Schlimmes erlebt wie diese Ängste. Eine Zeit lang war ich ihnen gegenüber hilflos. Aber dann entdeckte ich, dass ich sie gut bekämpfen konnte, wenn ich die letzten Kapitel der vier Evangelien mit den dort aufgezeichneten Ostergeschichten las. Das Auferstehungskapitel aus 1. Korinther 15 war damals noch nicht in meinem Blick. In dieser Zeit ist mir der Bericht vom ungläubigen Thomas die liebste und wichtigste Geschichte der Heiligen Schrift geworden. Immer wieder habe ich diese Geschichte und die folgenden Verse gelesen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortet und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Aber nicht nur Bürgener ist ein Beweis dafür, wie Gott aus Zweiflern Gläubige macht. Ein weiterer Kronzeuge ist Thomas selbst. Auch Thomas selbst wurde zu diesem Makarios-Glauben geführt, der auch dann noch hielt, als er Jesus nicht mehr leiblich anfassen und sehen konnte. Woher wissen wir das? Noch heute gibt es in Indien die sogenannten Thomas-Christen. Sie haben eine Tradition ihrer Glaubensgemeinschaft, die sich bis auf den Apostel Thomas eben zurückführt. Wahrscheinlich hat er das Evangelium vom Sohn Gottes, von Jesus Christus, dem Messias, bis nach Indien getragen. Wenn Sie heute nach Madras in Indien reisen, finden Sie dort im Stadtteil Milapore auf einem Hügel die sogenannte St. Thomas Basilica. Laut der einheimischen Überlieferung soll sich Thomas in der Nähe dieser Basilika in einer Höhle niedergelassen haben und wurde schließlich 72 nach Christus mit einem Speer genau an dieser Stelle getötet, wo jetzt die St. Thomas Basilika steht. Das heißt, Thomas hat am Ende sich umbringen lassen für die Botschaft von Christus, obwohl er Christus in Indien nicht mehr gesehen hat. Welch deutlicheres Zeichen gibt es, dass er wirklich vom Zweifler zum Gläubigen wurde? Auch wenn wir Jesus Christus heute nicht mehr leiblich sehen können, können wir ihm doch ganz lebendig begegnen, wie auch Thomas, in seinem Wort. Und noch heute fordert Jesus jeden Menschen auf: Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Wie werden wir darauf antworten? Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine große Gnade. Wir danken dir, dass du Geduld hattest mit Thomas. Und dass du es auch mit uns hast. Und wir möchten dich bitten, mach doch, dass wir mit unseren Zweifeln nicht wegrennen vor dir, sondern zu dir kommen. Danke, dass du uns helfen möchtest, dass du auf uns zugehen möchtest in deinem Wort. Und bitte segne das Studium deines Wortes auch hier in der Gemeinde. Du siehst, wie wir jetzt hier rausgehen werden. Du siehst vielleicht auch, dass einige noch Fragen haben werden. Bitte schenke ihnen und uns doch, dass wir weiter in deinem Wort studieren und dass du uns auch dort immer wieder neu begegnest. Wir danken dir für dieses große Erbarmen. Amen.